Kapitel Nummer 6, Vorzug Sagen. Der letzte Teil wurde beendet mit dem Wort Selah. Und wir haben ausgeführt, Vorzug Wurf, dass dieser Selah gewissermaßen einen Unterabschnitt markiert. Und wir beginnen eigentlich heute mit der Antwort auf die Fragen, die David HaMelech aufgeworfen hat. Ach, Bezelem Yishalech Ish. Übersetzt, nur im Ebenbild sollte jeder sich führen. Ach, Hevel Yehemoyun. Und nur Nichtiges ist, wonach sie lernen. Yitzboer v'loi jedam wie euch von. Er sammelt, er häuft und weiß nicht, wer sie heimst, also wer es wegnimmt. Außerordentlich schwieriger Vorzug, wie alle diese Psukim hier. Ich möchte gerne zuerst einmal ganz einfach Rashi ein paar Bemerkungen zur Wiederholung und dann das Smiches erklären gemäß Rav Hirsch und Malbim. Ich hoffe, dass wir noch weiterkommen und dann ein wenig ins Thema Zählen einsteigen. Was ist Zählen? Was haben wir darunter zu verstehen? Können wir darunter etwas verstehen? Und dann natürlich auf den Yehemoyun, auf den Lärm ein wenig eingehen. Und dann kommen noch verschiedene Marmore Chazal, je nachdem, wie uns die Zeit reicht. Sonst bleibt das fürs nächste Mal. Ach, Bezelem Yishalech Ish. Der Mensch geht in Zelem. Rashi lernt, Bezelem Bechoyshech, im Dunkeln. Der Mensch tappt im Dunkeln. Ach, Bezelem Yishalech Ish, der Mensch tappt im Dunkeln. Er hat keine Ahnung, was er tut. Das wäre die Antwort auf diese Monumentalfragen nach dem Sinn und Zweck des Lebens und so weiter, die David HaMelech das letzte Mal aufgeworfen hat. Er tappt im Dunkeln. Dunkelheit, dasselbe Wort wie Zalmoges. Rashi bringt einen zweiten Pschat von Menachem. Menachem Pirschoi Zelem Mamish. Das Zelem, von dem wir ja sprechen in Bereshis, Kmoiki Bezelem Elkim Oso Eso Odom, HaKadosh Baruch Hu hat den Menschen gemacht, Bezelem Elkim, Velo Yisknu Dvorov. Und Rashi ist nicht einverstanden mit dem Pschat vom Menachem. Die meisten Forscher lernen aber durchaus Zelem in dem Sinn von Begjoikno, irgendeine Art Ebenbild, Abbild, Herunterskalierung, etwas Göttliches. Gehen wir jetzt ganz langsam vorwärts. Wir haben das letzte Mal auf die beiden Psukim, ach kol hevel, kol odom, nitzos zelo, becheldike ein negdecho, haben wir die Nichtigkeit ausgeführt, die der Mensch darstellt. Und wie einer der Meforschim bringt, ach kol hevel, der ganze Hevel, Hevel hat maximal 50 Tage gelebt, kol odom, nitzos. Auf der anderen Seite der Mensch, der Bestand hat, das ist der Odom, der am längsten gelebt hat, nämlich er hätte 1000 Jahre gelebt, er hat nur 930 gelebt, dadurch wurde Methuselah der Älteste, aber im Grunde genommen die Spanne 50 Tage bei Hevel, 1000 Jahre bei Odom Orishon, geeinigt. Das ist alles so wie nichtig vor HaKadosh Baruch Hu. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, ach, kol hevel, kol odom, nitzos zelo. Jede kleinste Sache betrifft den ganzen Menschen und bleibt bestehen. Darüber haben wir schon oft gesprochen, es gibt nichts, was sich einfach verliert, was einfach weggeht. Tefach, haben wir gesagt, ist eine kleine Ausdehnung. Die brauchen wir zur Beobachtung. Wir müssen ja in irgendeiner Form sensibilisiert werden für das, was sich ändert, für das, was wirklich abgeht. Und diese Zeit ist notwendig. David HaMelech hat seine Fragen nach dem Zweck des Lebens mit dem Wort Sela beendet und kommt jetzt, ach, bezählen, wie Salah ist, die Aufforderung, der Mensch soll gehen, bezählen. Und ich möchte diesen Rav Hirsch etwas im Detail durchgehen. Rav Hirsch bringt, ach, Kolhebel, sollte daher wohl ganz nichtig der ganze Mensch sein, nicht doch Zähler, den du doch so hoch, so aufrecht und einen so hohen Posten in deiner Welt gestellt hast. Der Mensch ist ja auch noch nach unserer Ansicht, nicht auch nach unserer Ansicht die Krönung der Schöpfung von Akkubesprochen, der Zweck der Schöpfung und derjenige, von dem es abhängt, ob die Schöpfung letztlich ihren Zweck erreicht oder nicht. Das ist unsere Befürwortung, unser Auftrag. Sollte an ihm denn nichts sein, was dieses Spannendasein überdauert, wir leben auf dieser transienten Welt sehr kurz und es kann uns nicht befriedigen, dass es das dann öppexi ist. Es muss da irgendetwas sein, was über diese Zeit hinausgeht, was von dem Zahn dieser Vergänglichkeit unerreichbar ist. Sollte nicht die Weltstellung, die du dem Menschen angewiesen hast, dafür bürgen, dass seine Bestimmung über die Tvochos seiner Tage und über den Chelet seiner Welt hinüberreicht? Rafir schreit Gewalt. Die Antwort auf diese Frage hat er gefunden, sie spricht der folgende Vers aus. Auch Malbim lernt, dass unser Posuk die Antwort beginnt oder beinhaltet auf diese monumentalen Ausrufe von Rav Hirsch. Und er führt aus. Der Ausdruck von Yishalech ist immer eine Art, sich führen lassen und gehen. Yishalech Noach, das Wort Yishalech, quasi er geht sich selbst, also er wird geführt. Bezählen Yishalech ist. Hier liegt also das Ziel, wie soll sich der Mensch führen lassen, worauf soll er sein Leben ausrichten. Lernt auf Hirsch. Der Mensch ist Bezählen Elohim geschaffen, diese Gottes-Ebenbildlichkeit sollte ihn bei seinem hienidigen Wandel leiten. Die Idee ist, Yishalech, Bezählem Yishalech ist das Bewusstsein, dass wir ein Zählem haben, ein Zählem sind, was immer das bedeutet, sollte uns eigentlich als Obligation, als Auftrag leiten, geistig und sittlich Gott immer ähnlicher zu werden, durch jeden Schritt seines hienidigen Wandels. Das ist die Bestimmung seines Hierseins inmitten einer vergänglichen Welt. Für die Erreichung dieser Bestimmung ward er der Nitzav des vorigen Verses. Darum hat HaKadosh Baruch Hu ihn weggestellt, wie man sagt auf Jiddisch, damit er dieses Ziel verfolgt. Ward ihm eine so hohe Stellung unter allen geschaffenen Wesen und auf Erden und mit den geistigen und sittlichen Gütern, die er in solchem Wandel erringt, reicht er allerdings über die Woche seiner Tage und über das Vergängliche seiner Chelet-Welt hinüber, nimmt er in der Tat mit dem, was an ihm unsterblich ist, Teil an der Ewigkeit seines Schöpfers. Ziel und Zweck zählen, das ist das, was uns überdauert, unsere irdische Existenz, zählen ist dieser göttliche Funke und das sollte eigentlich das sein, worauf wir uns konzentrieren. Dieses Zählen-Ideal sollte einen jeden Menschen leiten. Yishalech. Er geht, er wird gegangen, er lässt sich leiten. Sagt Rav Hirsch, ach, Hevel Yehemoyer, statt dieses hohe Ziel mit stiller, ernster, innerer Arbeit an sich selbst anzustreben, streben sie mit lärmender Äußerlichkeit nur nach Nichtigkeiten, Nichtigkeiten, die, wenn sie ihn nicht schon früher verlassen, jedenfalls von ihm mit dem Ende seines Hierseins verlassen werden, für die er dann sein Leben aufgewandt, ohne zu wissen, wem sie einmal zugutekommen werden. Es geht hier vor allem um die angesammelten Güter, die irgendwie übrig bleiben und durch andere genommen werden. Während die Güter, mit deren Erringen und Verwenden er seine Gottebenbildlichkeit bewährt und gesteigert haben würde, eben mit dieser Bereicherung seines unsterblichen Teils von ihm für die Ewigkeit errungen gewesen wären, und das sind genau diese Güter, denen rennt er nach, verwendet die Zeit, die er eigentlich hätte verwenden sollen, um sein Zählen zu pflegen, verwendet er, um die Irdigkeiten zu pflegen und anzuhäufen. In dieser von David gefundenen Antwort sind die drei Fragen des Vers 5, also der früheren Psukim, beantwortet. Er weiß nunmehr Kizoi. Der Mensch kennt den Zweck seines Daseins. Es ist die Aufgabe, Zelem Elokim zu sein und zu werden. Ist klar, er soll also Zelem Elokim werden. Er kennt Midas Yomov, wir hatten ja diese drei Begriffe, Hoyenia Shem Kitzi und Midas Yomai Mahi, Edom Echoledoni. Das waren die drei Punkte, die David HaMelech vorhin in den früheren Zug in Posuk 5 aufgeworfen hat. Also erster Punkt ist, strebe deinem Zelem Elokim nach. Er kennt Midas Yomov, das Maß, wonach er Wert und Bedeutung der von ihm verlegten Tage zu ermessen hat. Es ist dies eben das Verhältnis des in ihnen und durch sie Errungenen zu der Größe dieser Aufgabe. Also, was heißt, ich habe erreicht? Ich habe erreicht heißt, ich habe diesem Zählen nachgelegt und habe in irgendeiner Form das irdische Dasein in Ewigkeitswerte umgewandelt. Er weiß endlich Mechodalhu, dass nur das an ihm vergänglich ist, was nicht in die Verwirklichung dieser Aufgabe aufgegangen ist. Alles, was er irgendwie mit dem Zählen in Verbindung gebracht hat, das hat Bestand, das bleibt. Das bleibt über das Leben hinaus. Alles, was er nur im Zusammenhang mit materiellen Gütern auf die materiellen Güter ausgerichtet. Man spricht nicht von Stocker und anderen Mitzvot, die mit den materiellen Gütern erreichbar sind, was ausschließlich auf Hanoas Olam Hazeh, auf den Genuss dieser Welt ausgerichtet ist, das verschwindet mit dem Ableben oder sogar schon lange vorher, wann immer, kann aber nicht hinübergerettet werden auf die kommende Welt. So lernt also Rav Hirsch diesen Posuk als Antwort auf die Fragen, die Monumentalfragen, die David HaMelech aufgeworfen hat. Ach, Zählen ist halachisch. Der Mensch soll sich leiten lassen durch dieses Zählen, durch die Göttlichkeit und soll dieser Göttlichkeit nachstreben. Was ist das Zählen? Wir haben jetzt davon gesprochen, Göttlichkeit, Ebenbildlichkeit, wie Rav Hirsch sagt, der Seforno hat eine sehr schöne Ausdrucksweise, die es etwas näher bringt zu dem, was wir verstehen können. Der Seforno lernt, dass es sich hier Peresh Ach Bezelem Yishalachish, es handelt sich hier um den Koyach Hasichli. Wie Snaik Bezelem Elchim, gleich wie Rav Hirsch Levadoi, Shii Koyach Hasichli. Er soll mit Verstand handeln. Das ist eigentlich die Aufforderung im Klartext. Ach Bezelem Yishalachish, er soll mit Verstand handeln. Wie im Kolseh, Ach Hevel Yehmoyun, Kolamoyot Bnei Odenwelt Keim Eno Elo Behevel. Dass leider trotz dieser Aufforderung, dass der Mensch den Zechel hat und mit Zechel handeln soll, was übrig bleibt, ist Yehmoyun, der Lärm und das Nachrennen nach den Nichtigkeiten. Dieser Koyach HaSichli, das bringt es uns näher. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, glaube ich, oder zumindest angedeutet. Was heißt Koyach HaSichli? Das ist eigentlich das, was uns von der Tierwelt unterscheidet, die Möglichkeit des überlegten Handels, des Wissen, was wir tun. Also die Prio in letzter Konsequenz, das ist eigentlich unser Koyach, und soweit wir diesen Koyach anwenden, haben wir eine Möglichkeit, dem Zelem Elokim nachzueifern. Zelem gemäß Forno, Koyach Hashichli. Was bedeutet das? Der Zelem, der Koyach Hashichli, der lässt sich nicht messen. Man kann die Hirnströme messen, das ist schon lange nachher. Das ist dann, wenn die Bewegung geplant wird. Der Koyach Hashichli, das überlegte Handeln, das ist die Idee, quasi der göttliche Funke, den wir haben, um eine Überlegung anzustellen. Und dieser Funke, der ist nicht messbar. Ist aber auf der anderen Seite das Geistigste, was wir zu bieten haben und das, was nach dem Tod des Menschen bleibt. So lernt auch der Marien Yahya und betont es. Es geht hier um das Überleben nach dem Tod. Der Alschich verweist auf den Soyan, wie weit dieser Zelem vor allem bei Le Kubolim und wenn man das Gesicht eines Menschen lesen könnte, sichtbar ist für diejenigen, die es sehen können. Für uns ist ein Mensch ein Mensch. Wir sehen die Überlegtheit des Menschen nicht. Wir sehen den Zelem im Grunde genommen nicht, sonst könnten wir erkennen, wer seinen Zelem pflegt und wer ihn kaputt macht. Das könnten wir sehen. Der Soja führt aus. Ach, bezähle mis halechisch. Nur solange dieser göttliche Funke, dieser Zelem vorhanden ist, is halech ish, führt der Mensch ein gehendes Leben. Er bewegt sich. In dem Moment, wo der Zelem weg ist, stirbt er. Und noch weiter. Er zitiert den Soja. Der Soja wird gebracht in Valchi im Heimakodesh, 30 Tage vor dem Ableben eines Menschen. Ich kann das nicht genau interpretieren, es ist einfach die Wiedergabe von dem, was der Soja sagt, beginnt sich der Zelem Elokim zu lösen. Und Gedolim können das sehen. Sie sehen, dass der Zelem nicht mehr da ist. Die Aufforderung wäre eigentlich, gemäß dem Alschich, wie er den Soja bringt, dass wenn ein Mensch merkt, dass es mit ihm eben etwas zu Ende geht, dann sollte er sich zu 100% konzentrieren auf Tikkun HaMaasim, das in Ordnung zu bringen, was in seinem Leben nicht in Ordnung war. Und genau das sagt der Posuk, ach Hevel Yemoi, und sogar dann, wenn die Gefahr schon unmittelbar vor der Türe steht, beschäftigt man sich weiter Yemoi mit dem Lärm ums Materielle. Der in den Kisvei Arizal wird hier noch mit einem interessanten Kneitsch dazugebracht, auch von einem Soja. Fragt einen Widerspruch. Einerseits sagt der Soja, 30 Tage vor dem Ableben beginnt sich der Zelem zu lösen. Und auf der anderen Seite sagt der Soja, dass sich der Zelem in dem Jahr, wo ein Mensch gehen muss, entfernt sich der Zelem am Rosh Hashanah. Schon aber des vorangehenden Jahres. Und der Arizal erklärt, dass dann offensichtlich etwas stattfindet, das den Mensch warnt, der Zelem entfernt sich, ich kann nur wiedergeben, Amol Shanarabe, kommt dann wieder und bleibt bis zu der Zeit, wo er sich langsam entfernt, wo der Mensch sein Leben beendet. Arizal lernt, Veshuv yoim erchov lifnei misos. Chazal sagen uns doch, kehre zurück, tue Tshuva einen Tag vor deinem Ableben. Das wird nach dem üblichen Tschat ausgelegt. Ein Tag vor dem Ableben, nachdem man ja hofft zu leben, aber nie weiß, wann es zu Ende ist, muss man das ganze Leben verbringen in Tshuva und Masim Tovim, weil man eben nicht weiß, wie lange man zu leben hat. Er lernt, Veshuv yoim erchov. Diesen Yom Echot, das ist der Rosh Hashanah Rabbe, dort sollst du dich speziell mit Tshuva beschäftigen, weil das derjenige Tag ist, der unter Umständen ein Vorsignal beinhaltet für das, was im Jahr kommt. Das einmal mehr, ein Punkt, Rosh Hashanah Rabbe ist im jüdischen Kalender einer der Tage, die häufig ignoriert werden, aber einen sehr hohen Stellenwert hat als Yom HaDin, als versteckter Yom HaDin, ähnlich wie Purim, das ist der dritte im Bund, neben Yom Kippur bzw. Erev Yom Kippur, eben Hoshana Rabba und Purim, als versteckter Yom HaDin, an dem man sehr vieles in Ordnung bringen kann und sehr große Geseres abwenden kann. Das ist dieser Zählen. Gehen wir ein ganz kleines Schrittchen weiter. Zählen, das Wort Zählen ist verwandt mit dem Wort Zähl, Schatten. Rav Moshe hat darauf aufmerksam gemacht, der Nefesh HaChaim lernt, Ki bezählem Elohim Osai Sa'odom, wie kann man sich das vorstellen? Bezählem Elohim, HaKadosh Baruch Hu hat den Menschen erschaffen, Bezähl Elohim, praktisch als jemand, der in dessen Schatten HaKadosh Baruch Hu ist und geht. Das heißt, HaKadosh Baruch Hu verfolgt uns wie ein Schatten. Was ich tue, genauso ist die Reflexion von HaKadosh Baruch Hu. So lernt der Nefesh HaChaim, Damale Malo Mincho, einfacher Pshat, du sollst wissen, was oben ist an dir, ein Reuer bei euren Schemaß, Vachol Maasecho, Besefer Dichtobin, ein sehendes Auge, ein hörendes Ohr, und alles, was du tust, hat einen Bezapir, macht einen Räuschen, hat irgendwie etwas, was übrig bleibt, irgendwie eine Art Einkratzung, Eingravierung, es geht nichts verloren. Und der Nefesh HaChaim nimmt diesen ersten Teil aus dem Kontext und sagt, da male malo, komma mimcho. Du musst wissen, alles, was titzig oben ist von dir. Du bist derjenige, der durch deinen Keuch mit diesem Zählen, durch diese Ebenbildlichkeit, wie sie Rav Hirsch nennt, durch diese Möglichkeit, HaKadosh Baruch Hu nahe zu kommen, bist du derjenige, der die Geschicke der Welt bestimmt. Zum Guten und Chassid Sholem zum Schlechten. Und der Auftrag an die Juden ist, diesen Bezählem Elohim auszunutzen und eben Bezählem Elohim sich bewusst zu sein, hat er besprochen, führt sich mit mir so, wie ich mich führe. Ich habe quasi den Lied. Und wenn ich Yishalech ist, wenn ich mich leiten lasse durch die richtigen Gedanken, dann stelle ich HaKadosh Baruch Hu Kevayochel voran in meinen Gedanken und habe dann dafür die entsprechende Führung im Sinn von, du sollst deinen Willen aufgeben vor dem Willen von HaKadosh Baruch Hu, damit der Wille von anderen Leuten vor deinem Willen aufgegeben wird. Was heißt das? Du stellst Kevayochel HaKadosh Baruch Hu voran und er führt. Und damit hast du auch die Kraft seiner Führung. Das ist die Idee von Zählen, Zähl, Schatten oder eben Zählen. In dem Wort Schatten liegt noch ein weiterer Punkt, der vielleicht zusammengeht mit dem Schatz des Ibn Ezra. Der Ibn Ezra lernt, dass sich dieser Zählen hier auf die Konstellation der Gestirne, die in irgendeiner Form einen Einfluss haben auf die Tevadike Welt, auf den Heulem Kemin Hogoi Neuheg, auf das, wie die Welt geführt wird durch HaKadosh Baruch Hu, nach ihren Gesetzen, oder nach den Gesetzen besser gesagt, die HaKadosh Baruch Hu für die Welt ständig festlegt. Und dieses Masel, diese Gestirnskombinationen, die ändern dauernd. Die Stange bezahlt man im Joim Joim. Er bezieht also diesen Zählen nicht auf den göttlichen Funken, sondern auf die natürliche, das natürliche Gehabe auf dieser Welt, das sich dauernd ändert. Und mit Esel Eis, Kidmus Hanor Hamishalech, Bezalmoi Oimeit. So wie ein Fluss, der sich bewegt und dessen Zählen eigentlich stehen bleibt. Rav Moshe hat es damals nicht näher erklärt, was das heißt, aber ich glaube, wenn man könnte lernen, es geht darum, so wie ein Fluss seinen Weg hindurch meandert, durch eine Ebene und dauernd immer wieder einen neuen Weg sucht. Ich glaube aber, es geht noch tiefer oder noch direkter. Wenn man einem Fluss zuschaut, von einer bestimmten Entfernung sieht es aus, wie wenn alles steht. Die stehenden Wellen sind stehende Wellen. Und in dem Moment, wo man im Detail hinschaut, dann sieht man, dass die Oberfläche keine Sekunde, keinen Bruchteil von einer Sekunde gleich bleibt. Es ändert sich dauernd, die Konstellation des Flusses ändert sich dauernd. Wenn man genügend weit weg ist, dann hat es dort eine Welle, wo im Fluss ein Stein liegt, und dort keine, wo eben kein Stein liegt, oder von mir aus bei Stromschnellen ist das besonders gut sichtbar. Die haben geben einen konstanten Eindruck, bei genauem Hinsehen ist aber alles in Bewegung. Das ist das Bild gemäß dem Ibn Ezra, man muss sich bewusst sein, man ist hier auf Sand, ähnlich einem Noah, der sein Aussehen dauernd ändert, und wenn man nicht aufpasst, dann verfällt man in irgendeine Falle und geht damit kaputt. In den Meforschim, was hat das zu tun mit dem Zählen? Vielleicht liegt auch hier eine Andeutung, so wie der Netze Schachaim ja das Wort Zählen als Zählschatten auslegt, könnte hier eine Andeutung liegen auf das Flüchtige, auf das sehr Transiente, das sehr kurz Vorhandene, was eigentlich unsere Existenz ausmacht. Sie ist da und sie ist schon wieder nicht mehr da. Sie ist da, aber sie ist niemals konstant. Die Konstellationen ändern, die Umstände ändern. Wir sind eigentlich dauernd im Betrieb und finden keine Ruhe. Und dieses Nicht-Ruhe-Finden, das ist eigentlich der größte Misoyen, in dem wir leben. Das ist dieser Nohar Hamishapech Umishalech Bezalmoi Oymet. Lernt auch der Rebat übrigens. Soweit der Ibn Ezra. Das wäre eigentlich Achbezählen, die ist Halechisch. Wie steht es jetzt mit dem Jehemoyun? Interessant ist vielleicht hier noch eine Bemerkung. Hebel ist für uns Nichtigkeit. Die Nichtigkeit, die da ist. Um zu zeigen, wie kontrovers die Pschotim sind, einer der Mekubolim, der heruntergebracht wird, der bringt, dass unter dem Begriff Hebel eigentlich Teure gemeint ist. Wie das zusammenpasst, ist schwierig zu verstehen, aber dass die Gegensätze im gleichen Wort zusammengefasst werden, ist in Loschna Koidisch nichts Ungewöhnliches. Man kann den Hebel, die Nichtigkeit daraus sehen, wenn wir dasselbe Wort für Hebel, eine scheinbare Nichtigkeit, Teurer ist nicht sichtbar auf dieser Welt, sie scheint wie Hebel, aber sie ist es natürlich nicht, wir sehen sie nicht, wir nehmen den göttlichen Funken in jeder Sache, in jedem Ding und in uns selbst leider nicht immer wahr, und deshalb offensichtlich ist bei den Chachmei Emes der Ausdruck Hebel auch für die extremste Substanz, nämlich Teure, verwendet. Hier halten wir uns an den Hoschetten Schatz. Hebel Yemoyun. Die Menschen machen Lärm. Was heißt dieser Lärm? In Chazal wird der Ausdruck geprägt in ganz anderem Zusammenhang, ist Tiere Beladine Kischkarie. Das heißt, wenn ich ein Fässlein habe, einen Krug, und dort eine Münze oder ein paar wenige Münzen, und ich beginne zu schütteln, dann macht das einen Riesenlärm. Wenn der Krug ganz voll ist mit Münzen, wenn er angehäuft wirklich voll ist, dann kann ich ihn schütteln und es macht keinen Ton. Beim Menschen ist es ähnlich. Je mehr Lärm um einen Menschen herum ist, desto eher kann ich davon ausgehen, ist ihre Belagine Kischkischkarie, dass dort eine einzelne Münze ist, die einen riesen Lärm verursacht, aber im Grunde genommen die Substanz dahinter fehlt. Chazal sagen uns hier, Achevel Yemoyun, Yitzpoyer, lo Yedam Yoysvon. Er sammelt zusammen, er rennt das ganze Leben nach, er hamstert, lo Yedam Yoysvon, und er weiß nicht, wer es nachher einsammelt. Ich hatte interessanterweise gerade letzte Woche eine Diskussion mit einem Treuhänder, und er sagt mir, für ihn sei es ein Riesenproblem, dass ältere Leute nicht kehren können von der accumulare laroba, von der Mentalität des Zusammensammelns zur Mentalität des Ausgebens. Er hat vor allem, und er hat mir mit Namen aufgezählt, Leute, die ich auch kenne aus dem geuschen Umfeld, und mir gesagt, schau, dieser Mann hat das ganze Leben Geld angehäuft, jetzt ist er pensioniert, er ist schon gut in der Pension drin, und jetzt sollte er ausgeben. Er sollte leben davon. Und er kommt und beklagt sich jedes Jahr, es ist weniger geworden. Was kann ich tun? Es muss mehr werden, es muss mehr werden. Und er sagt, er schreit Gewalt. Für wen machst du das? Dein Sohn ist auch reich, der braucht dein Geld nicht. Also in dem Sinn, die Mentalitätskehrung, die eigentlich stattfinden sollte, sogar nach goyischem Ermessen, die findet nicht statt. Er weiß nicht, wer es einsammelt. Und wie die Forschung hier aufzählen, es bleibt für Fremde, es bleibt im besten Fall für die Kinder, und wenn da und wenn es irgendwie geht, dann nimmt der Staat alles weg. Das ist die übliche Art und Weise, er weiß nicht, wer es nimmt. Einer der Forschung sagt folgenden Schatz, Eudi Tochen, Eumoi, Jitboer Vloyeda mi Eusfen, er häuft an und er weiß nicht, wer es nimmt, mit einem Ausrufezeichen. Kloima, Hine bnei Odam Hascheutin, diese dummen Menschen, Heuschwim, Schikoichom, Beoizem Jodam, Oizelohem Hachailase. Sie reden sich ein, ihre gute Planung, die exzellente Organisation, der wunderbare Anlageberater und so weiter und so weiter. Alle die helfen ihm zu einem großen Vermögen und natürlich sein sprichwörtlicher Fleiß und dass er eben, er ist einfach gut. Darum hat er ein Vermögen. Koichi Beoizem Jodi Osoliet Hachailase. Sie wissen nicht und sie wollen nicht verstehen. Ki Hashem hu hanoizen lohem koyach. HaKadosh Baruch Hu gibt ihnen diese Kraft, oder wie der Targum sagt, ki hu hanoizen lohem koyach lafes choy laKadosh Baruch Hu eitzer lemikten ichsin. HaKadosh Baruch Hu gibt dir die Ideen, es beginnt beim allerersten Funken. Es ist nicht etwa so, ich habe die Idee und HaKadosh Baruch Hu hilft mir nachher bei der Ausführung. Das stimmt nicht, es ist genau umgekehrt. HaKadosh Baruch Hu gibt mir die Idee und er gibt mir die Kraft, es auszuführen und so weiter und so weiter und an allen Nahtstellen auch noch die richtige Entscheidung und dann füllt er noch alles aus, was ich nicht gemacht habe. Also im Grunde genommen, mein Beitrag ist, wenn überhaupt vorhanden, verschwindend klein. Und die Menschen reden sich ein, mein Beitrag ist das Große und der Beitrag von Akku besprochen, hat euch ein bisschen Zieh geholfen. Du kvajochel hui ist boach, hu oisef loi hamomen zu lozoi. Velo jeda mi oisfen, sagt er, jitboer. Er sammelt zusammen und er redet sich ein, ich bin der Größte, velo jeda mi oisfen. Und er will nicht wissen, velo jeda, er will nicht wissen, er führt es sich nicht zu Gemüte, wer der ist, der die Sache wirklich zusammensammelt, wer wirklich sein Vermögen macht bzw. ihn übergibt. Sie lernen nach dieser Nichtigkeit, und sie bemühen sich, und sie vergessen dabei, sie haben das Gefühl, das sei proportional zu ihren Anstrengungen oder was immer sie hineinstecken, und sie vergessen dabei, dass es eigentlich mit ihrer Anstrengung nichts zu tun hat. Dieses Dreiecksverhältnis, über das wir schon oft gesprochen haben, ich muss arbeiten, weil HaKadosh Baruch Hu es von mir verlangt hat. Was ich am Schluss dafür erhalte und was bei mir liegen bleibt, das hängt von HaKadosh Baruch Hu ab und ist in keiner Art und Weise proportional zu dem, was ich hineingesteckt habe. Und das sollte man sich jeden Morgen mit dem Moide Ani eigentlich vorsagen, warum man arbeiten geht, warum man überhaupt etwas tut und auf der anderen Seite, wie der Erfolg kommt. Und das, wenn man das verinnerlicht, dann hat das sehr große Konsequenzen. Es hat zum Teil Konsequenzen, dass man Dinge nicht tut, die irgendwo an der blauen Grenze sind, weil ich einfach sagen kann, HaKadosh Baruch Hu will das nicht von mir, also nützt es eh nichts. Und auf der anderen Seite kann es zu Ersatzhandlungen führen, wo ich ohne weiteres sagen kann, ich mache jetzt die Stables, der hat es nötig, ich helfe ihm. Überhaupt nicht kommerziell ausgerichtet, bringt nichts. Aber es ist eine wichtige Tätigkeit. Die wichtige Tätigkeit kann einmal genug Grund sein, dass HaKadosh Baruch Hu mir auf andere Art und Weise das Geld zukommen lässt, das mir kommt. Wo ist genau der richtige Weg. Das ist die Gretchenphase. Rav Moshe hat darüber gesprochen und andere Gedolim haben darüber gesprochen, wie viel muss ein Mensch arbeiten. Was sollte er tun? Muss er überhaupt arbeiten? Rav Moshe hat damals gesagt, es ist sicher ganz klar von dem individuell vorhandenen Bitochen abhängig. Wie weit ist ein Mensch sicher versichert auf HaKadosh Baruch Hu? Sein Ausspruch war, prinzipiell kann ein Mensch auf Jatte die Schmeier hoffen, wenn er sich innerhalb der natürlichen Ordnung korrekt verhält. Was ganz sicher auf der anderen Seite ist, wenn er beginnt, sich kaputt zu machen für Panosse, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was HaKadosh Baruch Hu will von ihm. Und wenn er diese Grenze überschreitet, dann hat er, wie das einer der Balei Darshanim ausdrückt, he's just trying to pay more tax. Er versucht in irgendeiner Form mehr Geld loszuwerden, weil es nicht bleibt. Das bleibt nicht. Einer der anderen Gedolim hat sich einmal ausgedrückt, ich glaube es war der Rosh Hashiva, dass das Maß der Dinge die Frage ist, wie er sich verhält, wenn es nicht gelingt. Wir wissen ja alle, wenn es gelingt, ist nicht kein Kochen, es ist einer Ball betrochen. Mit so viel Geld kann ich auch bescheiden sein. Das ist ein relativ klarer Ausspruch. Und dann bin ich der Größte, ich habe betrochen und ich habe mich ja immer verlassen und jetzt, Baruch Hashem, jetzt habe ich. Das ist nicht der Maßstab. Die Frage ist, HaKadosh Baruch Hu soll uns nie prüfen, wie verhält sich ein Mensch, wenn es nicht so gelingt, wie er gerne hätte, dass es gelingt, oder wie es gelingen sollte, nach menschlichem Wissen. Ruft er dann aus, ergibt er sich ihm selbst Vorwürfe, oder ist er zufrieden, indem er sagen kann, ich habe gemacht, was ich machen musste, und wenn es nicht gelingt, dann ist es halt nicht gelungen. Wenn ein Mensch weiß, dass er sich Vorwürfe machen wird, wenn es nicht gelingt, dann ist er verpflichtet, so viel zu arbeiten, dass er sich keine Vorwürfe macht, wenn es nicht gelingt. Und das ist das persönliche Maß. Und da haben wir natürlich Leute, die sich ergehen Tag und Nacht. Es sind aber nicht die Leute, denen es nicht gelingt, die sich so ergehen Tag und Nacht, sondern durchaus die Leute, denen es gelingt und die das Gefühl haben, sie müssen Yeshua Monorot zum Asaim, er muss noch mehr reinstecken und dann kommt ja noch mehr. Jetzt stellt sich die Frage, okay, dieser Maßstab ist gut und recht, wir können damit leben, es ist individuell, jeder muss bei sich abschätzen, wie viel er effektiv hineinstecken muss, damit er zufrieden ist mit dem Resultat, das er erreicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Frage, wir sehen doch, dass scheinbar eine Proportionalität besteht, den Fleißigen gehört die Welt. Das waren alle diese typischen Werte, die wir auch in der Schule mitbekommen haben. Nun ja, fleißig sein, das muss man. Das muss ein Jied, und zwar sehr stark. Denn ich muss ja über meine Zeit bei HaKadosh Baruch Hu Rechenschaft abgeben und nicht bei meinem Arbeitgeber. Und HaKadosh Baruch Hu ist der wesentlich stärkere, wesentlich stringentere Maßstab, der angelegt werden kann. Die Frage ist, womit ich fleißig sein muss. Aber die Frage ist doch dann auch, warum lässt HaKadosh Baruch Hu diese Illusion da, dass es effektiv so sein könnte, wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann gibt es noch mehr Geld. Und wir sehen ja Bereiche, wo das zumindest scheinbar so geht. Warum ist das so? Rav Dessler sagt an einer Stelle, das ist nur, um irre zu führen. Um abzubringen von dem Gedanken, dass es in Tat und Wahrheit nicht so ist. Also diese Leute haben ihren Erfolg eigentlich nur, damit sie andere irreführen, die sonst nicht daran glauben würden, die sonst an HaKadosh Baruch Hu glauben würden, und auf diese Art und Weise glauben sie an diese Werte, die man uns hier in der säkulären Welt überall vermittelt, und die in Tat und Wahrheit von uns etwas ganz anderes verlangen und uns etwas ganz anderes lehren. Die Schwierigkeit ist die, und das soll einmal mehr betont sein mit jedem Nachdruck. Wenn ich arbeite, muss ich Bestarbeit liefern. Ich muss mich anstrengen. Ich muss es gut machen. Ich muss es nicht nur gut machen, ich muss es exzellent machen. Aber das alles nicht wegen dem, weil mein Arbeitgeber mir sonst nicht bezahlt. Das ist der einfache Zusammenhang. Und auch nicht wegen dem, damit ich befördert werde und den nächsten, die nächste Sprosse in der Karriereleiter erhalte. Sondern ganz einfach wegen dem, wenn ich einen Auftrag habe von jemandem oder wenn ich angestellt bin, dann habe ich zu performen und zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich nicht ein Problem mit dem Arbeitgeber, mit dem vielleicht auch. Aber mein primäres Problem als Jid ist das Problem mit der Besprochung. Ich bin unter Umständen ein Gammes, ich bin unter Umständen ein Gaslen, unter Umständen ein Chamsen und wir wissen, wie schlimm diese Averes sein können. Und erst wegen diesem Maßstab, der bedeutend strenger ist wie der andere Maßstab, darum muss ich mich anstrengen und Bestarbeit liefern. Wie hat Kodesh Baruch Hu dann entscheidet, der Chochmosoi, ob er mir etwas gibt, was ich dafür erhalte und was noch viel interessanter ist, von welcher Seite ich es dafür erhalte, das ist dann wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und mein Bitochen sollte sich darauf beziehen, ganz explizit, jeden Tag mir das vorzusagen. Und für Angestellte ist das speziell schwierig, weil dort ja theoretisch ein direkter Zusammenhang besteht. Wenn man zur Arbeit geht, jeden Tag und die Arbeit gut macht, dann hat man jeden Monat das Gehalt auf dem Konto. Wer gibt mein Gehalt? Mein Chef. Für wen arbeite ich? Für meinen Chef. Und er entscheidet auch, ob ich es erhalte oder nicht. Das ist ein Zusammenhang, der darüber hinwegtäuscht, dass bei uns jeden hier eine Schaltstelle dazwischen ist. Das ist Hakodesh Baruch Hu. Und wenn ich Hakodesh Baruch Hu Chas v'Sholom aus meinem Denkmuster ausschalte, dann bin ich bereits in die Falle getreten, die Rav Dessler erwähnt, indem er sagt, das ist nur gemacht, um uns irrezuführen. Das ist eigentlich dieser Ach, Hevel, Jehemoyun, Yitzbor, Veloyeda, Mi, Oisfom. Darüber kann man noch lange sprechen. Es ist, glaube ich, ein ständiges Thema, das gipfelt in der Aussage von Chazal, wie steht dort bei Jakob Rovinu, Lulele, Kei Oviel, Kei Abrom, Hoyoimodi, Kei Atoretom, Shilachtoni, Es Onjives, Yigia, Kapai, Roo, Elekim, Vajoychav, Omesh, Tavon und Chazal. Lulele, Kei Ovi, Hoyoimodi, hätte ich keinen Schuss Ovois von Abrom und Yitzchok, dann hätte ich kein Geld bekommen. Kei Atoretom, Shilachtoni, Es Onjives, Yigia, Kapai, im Schuss von meiner Moloche, Jakob Rovinu hat ja piklet, Gnufsi Joim und Gnufsi Leulo, er hat Tag und Nacht gearbeitet. Broile Kimwa Yochach Omesh hat er versprochen, mich überleben lassen. Dann hat er Gewalt geschrieben. Von mir sieht man. Geld hat er bekommen, warum? Schussobes. Irgendein Fechten. Warum Jakob Rovinu am Schluss als reicher Mann da war. Nicht in Proportion zu seiner Arbeit. Das Leben hat er bekommen, weil er gearbeitet hat. Das hat ihm geholfen, Reule Kimoyacha Chomisch. Sagen Chazal, Godel Koyach Hamalocha. Der Koyach einer seriösen Arbeit ist groß. Denn der Koyach der Arbeit hat Jakob Avinu gerettet. Der Schuss Oves hat ihm Geld gebracht. Das ist das jüdische Denkschema. Sagen Chazal, könnte ich jetzt meinen, dass ein Mensch sagen kann, Euchel der Echte, der Ehre, der Träumf, und wie das schon mal in Jesaju, dann muss ich doch nicht arbeiten. Denn für Geld muss ich nicht arbeiten und überleben werde ich schon irgendwie überleben. Und ich kann Däumchen drehen. Sagen Chazal, das geht nicht. Sondern, Jamol wie Asek, bistei Jodov, und wie das schon mal in Jesaju. Er muss sich beschäftigen, Jamol wie Asek reinlegen und mit allen Käufers beschäftigen. Seine Arbeit richtig tun und dann hat er einen Anspruch auf Hilfe von Hakodesh Baruch Hu, weil dort eben steht, und Maase Jodov Berachto, Hakodesh Baruch Hu legt die Broche auf die Arbeit der Hände bzw. auf unsere Arbeit. Wir haben also ein interessantes Dreiecksverhältnis. Auf der einen Seite, ohne die Arbeit geht es nicht. Die Illusion, dass meine Arbeit zu einem bestimmten Lohn führt, die ist falsch. Ohne die Arbeit gibt es aber keinen Lohn. Es funktioniert nicht. Der Lohn jedoch, der kommt mit irgendwelchen Cheshbonis, von der Kodesh-Borchu, sei es Chus-Obes, sei es irgendetwas. Die Arbeit muss ich richtig machen, damit ich einen Chus habe zu überleben. Das sollte ein jüdisches Denkmuster sein, dass man selbstverständlich am Arbeitsplatz nicht so zum Besten geben kann, denn zu der Arbeitsweise gehört, dass jeder, der mich arbeiten sieht, das Gefühl hat, der legt sich rein, bietet Bestlösung, Bestleistung für das Geld, das ich ihm gebe, er ist jeden Rappen wert, den ich bezahle. Das sollte der Eindruck von meinem Gegenüber sein. Was mein Glaube ist, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist dieser Chazal. Und das ist diese Aufforderung von Achevel Yehemoyun, dass man sich eben nicht diesem Lärm, dieser Äußerlichkeit, wie es Rav Hirsch nennt, hingibt und nur noch daran denkt. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen an sich selbst herumfeilt, dann kommt man zu einer gewissen distanzierten Betrachtung des eigenen Tun und Handelns und stellt das Ruchnius ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Kleiner Exkurs. Wir sagen in den Sheva Broches, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Ha'olam, Asher Yotzar Esodom Bezalmoi. HaKadosh Baruch Hu hat den Menschen erschaffen, Bezalmoi, Bezelem Demust Habnisoi. Das ist eigentlich eine Verdoppelung. Im Zelem, das ist wieder dasselbe, irgendein Abbild, Ebenbild, Demust, eine Ähnlichkeit, Tabnisoi wäre eigentlich direkt übersetzt von seinem Aufbau. Wie hieß ihn Loim Menu Binyanadeyat? Und von dem hat er ihm gegeben einen ewigen Aufbau, die Möglichkeit, sich an Ruchnius zu beteiligen, an Ruchnius zu wachsen. Bol hat er Hashem Yoyz Herover. Fragen wir mir Forschung folgendes. Zelem und Dmus sind zwei abstrakte Begriffe, die durchaus angewendet werden können auf HaKadosh Baruch Hu. Zelem Elokim Osa Esodom. Der Pasuk sagt es ausdrücklich. Tavnis kann nicht angewendet werden auf HaKadosh Baruch Hu. Denn Tavnis ist ein Ausdruck von Binyan, von Bau. Jeder Bau ist etwas Physisches und physisch körperliche Begriffe können wir auf HaKadosh Baruch Hu nicht anwenden. Passt nicht. Also was bedeutet diese Broche? Wird gebracht im Namen von Shittim Kubetz, ein anderer Rishonin. Der Pschat ist, hier muss ein Komma stehen. Also Yotzer es Odom Bezalmoi. HaKadosh Baruch Hu hat den Menschen erschaffen in seinem Zählen. Was heißt das? Bezählen de Muss in seinem Zählen, in seinem abstrakten Ebenbild. Tavnisoi ist der Aufbau des Menschen. Das heißt, wir sind in unserem Aufbau, Tavnis geht auf den Menschen, nicht auf HaKadosh Baruch Hu. Wir sind in unserem Aufbau ein Ebenbild Kevayochel von HaKadosh Baruch Hu. Und aus dieser Verbindung von Ruchnius mit Tashmius können wir einen Binyan Adeyat, einen ewigen Binyan erbauen, der auch eine physische Präsenz hat. Dahinter versteckt sich eine Ausdrucksweise, die Rav Moshe etliche Male im Schir gebracht hat. Und zwar haben wir immer den Ausdruck, bei HaKadosh Baruch Hu stehen Körperteile. Af, Nase, Etzba, Zroya, der Vorarm, Ohr, Finger, etc. Also verschiedene Körperausdrücke stehen auf HaKadosh Baruch Hu in der Teure. Etzba Elokim. Wie ist das zu verstehen? In teurer Nigle, Chazal ist immer der Ausdruck, das ist eine Ausdrucksweise, die auf uns abzielt, um uns zu verstehen zu geben, was wir verstehen können. Wir verstehen Etzba, wir verstehen Ab, wir verstehen Ayin, soweit wie unser plombierter Seichel reicht. In Chachmei Nistor ist es genau umgekehrt. Der echte Etzba der echte Af, der echte Ayin, das echte Eisen, das sind Begriffe von HaKadosh Baruch Hu. Was wir sind eine Herunterskalierung von diesen an sich total abstrakten Begriffen auf eine physische Welt. Und das sieht dann so aus, das ist dann ein Körper. Aber das Ur-Ayin, der Ur-Etzba bei HaKadosh Baruch Hu, sind es abstrakte Begriffe. Das heißt, es geht in die andere Richtung. Es ist nicht dass wir das Richtige sind und wir einfach solche Begriffe verwenden, die bei uns etwas meinen, sondern wir sind nicht das Richtige. Wir sind ein Abklatsch von dem, was alle diese Begriffe eigentlich bedeuten sollten. Was macht das für einen Unterschied? Wir gehen aus von unser Weltbild ist ein Bild von Yesh Me'ayin. Was heißt Yesh Me'ayin? In der ersten infinitesimal kleinsten Zeiteinheit der Welt hat HaKadosh Baruch Hu erschaffen die Zeit und die Welt. Die Welt hat erschaffen Yesh Me'ayin, etwas aus dem Nichts. Das ist dort, was die Wissenschaft nicht weiterkommt, wie ist es? Ja, wir glauben an Yesh Me'ayin. In den Chachmeinistern gibt es den Ausdruck, und das wird auch gebracht, im Malbim, also nicht etwa, was ich mich da auskennen würde. Malbim bringt den Ausdruck und verschiedene andere, da man forschen. Eigentlich ist die Welt nicht Yesh Me'ayin. Die Welt ist Ayin Me'yesh. So wie wir eigentlich glauben sollten, ist das eigentliche Yesh, ist das Tzelem Elokim, das rein Geistige, das, was uns überdauert und eben nicht diesen physischen Grenzen unterliegt, wie alles, was wir hier tun. Das ist das eigentliche Yesh. Das, was wir hier tun, diese physische Welt, das ist das Ein, das ist das Nichts, das ist vergänglich, das ist heute da und morgen nicht mehr. Was HaKadosh Baruch Hu bei Maase Bereishis gemacht hat, er hat die Welt, die echte Welt, die abstrakte Welt, seine Welt, herunterskaliert auf eine Welt, die eine physische Welt ist. Das ist aber ein Ayin Me'yesh, wenn wir schauen nach dem göttlichen Gehalt, nach der Sichtbarkeit von HaKadosh Baruch Hu, dann ist sie hier auf dieser Welt viel weniger gegeben, wie in der Welt von HaKadosh Baruch Hu, die wir uns zwar nicht vorstellen können, aber von der wir wissen, sie existiert, es ist eine abstrakte Welt, wo der Gilui Hashem ganz offensichtlich ist. Auf dieser Welt hier, in dieser Alma des Schicker, kann man eine ganze Welt, ein ganzes Leben durchleben, wie das Milliarden Menschen vorleben, ohne irgendwo eine Verbindung zu HaKadosh Baruch Hu zu haben. Auf der Welt von Ani Hashem kann man das nicht. Und das ist die wirkliche Welt. Also was ist diese Welt hier? Ein Ayin Me'yesh, ein Herausnehmen, ein Wegfiltrieren von der Sichtbarkeit von HaKadosh Baruch Hu, und dann ist das, was übrig bleibt. Unsere Aufforderung ist, ach, bezählen wir es halachisch. Wir sollten nach diesem göttlichen Funken, nach dem echten Yesh in dieser Welt, sollten wir suchen. Und wenn wir nach diesem Yesh suchen, dann verändert sich unser Leben notgedrungen. Die Blickweise verändert sich, unser Arbeiten verändert sich, unsere innere Ruhe verändert sich, denn dann haben wir die innere Ruhe und so weiter und so weiter. Also das ganze Leben verändert sich in dem Moment, wo man diesen Zellmelchim mit in die Denkweise hineinbezieht. Wir haben noch ein kleines Thema. Es ist allgemein bekannt, dass man beim Zitieren den Urheber der Memre, den Urheber des Ausspruches, mit erwähnen muss. Matömer, Esther, Lamelech, Beshem Mordechai, Stan Chazal, Kloömer, Dover, Beshem Omroi, Medige Ulole Eulam. Jeder, der einen Ausspruch im Namen desjenigen tätigt, der ihn getätigt hat, der bringt die Erlösung in die Welt, so wie das dort der Fall war, denn dank dem, dass Esther, Lamelech, Beshem Mordechai, im Namen von Mordechai die Geschichte gesagt hat, dass der Melech unter einem Mordanschlag entkommen war. Dadurch wurde später Balailo Ahu die ganze Geschichte aufgerollt und Homon gehängt und die Juden gerettet. von unserem Pasuk lernen Chazal, das ist ein Jerusalmi, Meuriger Jerusalmi, dass es nicht nur um das Zitat geht, sondern es geht darum, wenn man jemanden zitiert, wir sprechen hier von unseren Säulen, von unseren Forschern, von unserem Chazal, dann sollte man sich vorstellen, als ob dieser jemand bei mir ist. Ich sollte ein Bild von diesem Menschen haben, der diese Memre gesagt hat. Und Chazal verstärken ihre Aussage, indem sie dazufügen, tut man dies nicht, so kann es zum Vergessen des Gelehrten führen. Es ist also koschele Schikko, wie der Ausdruck ist, es kann zum Vergessen führen. Wie liegt das im Posuk? Ach, bezählen ist Halech Isch. Vor dem Ebenbild des Urhebers einer Haloche, ist Halech Isch, soll der Mensch wandeln. Etwas aus dem Kontext herausgenommen, aber ein Jerusalmi, ganz klar. Und Chazal loben in diesem Zusammenhang Rav Seiro, der ganz speziell Acht gab, nur ganz verlässliche Quellen zu zitieren. Er wird genannt ein Ish Emunim, ein glaubwürdiger Mensch. Chazal nehmen es extrem wörtlich, diesen Ausspruch, indem sie bringen, Rav Seira würde den Aussagen von Rav Sheshes, bekannt, im Namen von Gedolim, kein Gewicht beimessen. Warum? Rav Sheshes war Rachmon Ötzlan blind und konnte niemals die Urheber von einer Memre gesehen haben. So genau nehmen es Chazal. Der Korno Eder erklärt, Rav Sheshes könnte sich in der Stimme des Urhebers geirrt haben und deshalb die falsche Assoziation mit einer anderen Person gespeichert haben und deshalb nicht ganz genau weitergeben, von wem eine Memre stammt. Der Ausdruck in Chazal ist, er kann sich auf das Gehörte nicht richtig konzentrieren. Er konnte sich niemals vorstellen, als ob derjenige, der es gesagt hat, vor ihm stünde. Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, wir lernen Sutrashi, Sutter Ibn Ezra, Rambam, alle die Gedolim, die bei uns deren Namen sehr leicht über unsere Lippen kommt. Können wir uns einmal ausmalen, wie wir eine Rashi in Chumisch lernen würden, wenn Rashi hier säße und er sitzt da? Bei dem Bild, das man hat, geht es selbstverständlich nicht unbedingt um eine Fotografie. Wir haben sehr viele Gedolim, von denen wir kein Bild in dem Sinn haben. Aber es geht um die Vorstellung, wenn wir Chumisch Rashi lernen, sitzt Rashi hier. Und wenn wir es richtig machen, dann nickt er. Und wenn wir es falsch machen, dann lacht er uns aus. Beziehungsweise schüttelt er den Kopf. Ich glaube, wir würden vieles in unserem Lernen massiv ernster nehmen, wie man herumspielt mit einem Rambam, nur ein Rambam tragen, ja, ein bisschen die Quetschstorten, im schlimmsten Fall noch einen Spruch dazu. Moment mal, der Rambam sitzt hier, er hört, was du sagst. Sagst du es dann auch? Das könnte schon anders aussehen. Chazal nehmen das absolut wörtlich. Und der Emes ist, die Gedolim sitzen da, wenn wir sie zitieren. Wenn wir einen Posuk von Tehillim lernen, dann ist in irgendeiner Form David HaMelech präsent. Wenn wir, was wir in Mishle gemacht haben, Mishle lernen, ist in irgendeiner Form ist Shlomo HaMelech präsent. Und wenn man sich diese Präsenz vorstellt, ich glaube, man lernt anders. Man lernt ganz anders. Natürlich können wir nicht diesen absolut reinen Maßstab erreichen, den diese Gedolim hatten, als sie den Posuk lernten. Aber wir können unseren Respekt ein bisschen hinaufschrauben auf ein Niveau, dass es zulassen würde, dass der andere sagt, no, recht hast du vielleicht nicht, aber du hast es best try. Nach bestem Wissen und Gewissen hast du versucht, Chat zu finden. Ich helfe dir. Ich gebe dir den Chat. Ich gebe dir den richtigen Chat, obwohl du dich nicht bemüht hast oder nicht genügend bemüht hast. Das lernen Chazal unter Beshem Omoy. die Vorstellung haben, die Gedulden sitzen da. Und die Vorstellung, die hilft, das Gelernte zu erinnern. Ganz direkt. So lerne ich Chazal. Wenn man es nicht tut, kann es dazu führen, dass man vergisst. Wie sieht es halachisch aus? Halachisch haben wir darüber gesprochen im Zusammenhang mit dem Postzug Neuerwusel Laganov Kijignois in Mischlei. Dort haben wir erwähnt eine Tschube von Rav Breisch, Sekoine Libroche, in diesem Zusammenhang. Und wir haben auch erwähnt, dass es Halochle Meise oft genug ist, zu sagen, Chazal sagen und zu versuchen, exakt zu sein in der Art und Weise, wie man zitiert. Aber im Grunde genommen, der Maßstab ist, das ist auch ein Chazal. Die Teure sagt uns, Voidatum Levonecho Livnei Vonecho. Du sollst die Dibre Teure mitteilen, Levonecho, deinem Sohn, Livnei Vonecho und deinem Enkel. Du sollst also lernen mit deinen Kindern. Und wie sollst du lernen? Joim Asheromade Tolifnei Hashem Elokecho Becheuret. Den Tag, an dem du gestanden bist, vorher zu besprochen, am Sinai. Lernen Chazal. Du sollst es bekannt geben, bis zurück an den Tag, an dem du gestanden bist am Sinai. Das heißt, du solltest die Mesoiro so weit beherrschen, dass du sagen kannst, ja, ich habe das von dem gehört und der hat es von dem 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 und es ist fundiert und es geht zurück bis Sinai. Natürlich, leider können wir das nicht. Also werden wir uns auf die nächste Größe beziehen, die hoffentlich unser Rebbe Muvet war oder die mit uns gelernt hat in Chumisch, zum Beispiel Rashi. Rashi sagt, wenn wir es richtig zitieren, dann ist das bereits eine Referenz, weil wir uns darauf verlassen können, dass es von Rashi weitergeht bis zum Choref. Hier sehen wir den unglaublichen Respekt, den Chazal gehabt haben in der Art und Weise, im Umgang mit Psukim, im Umgang mit Dibre Chazal, im Umgang mit Worim Shebiktusho, wie weit Chazal sich zurückgehalten haben davor, einfach zu philosophieren. Es hatte entweder eine Mesoira, einen Mekor in einem Posuk, kam zurück bis zum Har Sinai, oder es waren Worte, die einfach in der Luft hingen. Und Worte, die in der Luft hingen, die haben keine Basis. Wir haben, daher kommt auch bei uns in unseren, in den charedischen Kreisen, dass man Haskommes will, dass man sich wohlfühlt, wenn man sagen kann, es stammt von dem und dem, das, was ich erzählt habe, dass man sich dauernd absichert. Das ist, Lahavdil in säkulären Kreisen, ist das nicht üblich. Ich kann eine gute Idee haben und die kann ich im Gegenteil in meinem eigenen Namen zitieren und je eigener, desto besser. Und das ist es dann. Bei Chazal geht es nicht darum. Mein eigener Name, der bürgt nicht dafür, dass ich eine direkte Connection habe bis Sinai. Und wenn die Connection unterbrochen ist, wenn dort keine Beziehung besteht, dann bleibt es Philosophie. Das kann richtig sein, es kann aber auch genauso gut falsch sein. Ich muss sehr vorsichtig sein. Idealerweise haben die Direteure dann eine Beziehung, wenn ich sie verbinden kann in den Mainstream, in die Verbindung bis zurück zu Sinai. Und das ist auch der Ausdruck, bezählen, Yishalech ist, in dem Wort Yishalech steckt das Wort Haloche drin. So müsste eigentlich die Haloche basiert sein. Und so lernen wir auch Haloche, wenn jemand einmal versucht hat, eine Gemora Schmeize Alibe der Hilche zu lernen, dann ist das genau das. Man beginnt mit einem Posuk und man geht durch Chazal, durch Mishnayos, Gemora, Rifrosh Rambam und hinüber in die Sifre Haloche von mir als Tur, Beis Yosef und nachher den Schulchan Oruf vielleicht bis hin zum Mishne Brure. Und dann hat man den ganzen Binyan von einer Haloche. Und was heißt der Binyan von einer Haloche? Es hängt nicht mehr in der Luft, sondern es bezieht sich direkt bis zurück zum Choyres. Und das heißt eigentlich, bezählen Yishalech ish, dass ein Mensch versuchen soll, die Dibre Teure, die er lernt, zurückzubeziehen, bis hinauf, und wenn wir das tun, dann haben wir eine Garantie dafür, bezählen wie es alles ist, dass wir auf diesem Zählenstreben etwas näher kommen zu HaKadosh Baruch Hu und dadurch solche sind, unser hiesiges Leben in ewige Münze umzuwandeln.